Deutschlandfunk. Das Wichtigste heute Morgen.
Zu den Bildern und Aufnahmen, über die wir sprachen, gehören auch sicher die von dem Krankenhaus im Gazastreifen, wo eine Rakete eingeschlagen ist. Angeblich soll es 500 Tote geben. Schwer zu überprüfen, was ist wirklich passiert. Beide Seiten beschuldigen sich gegenseitig. Jan-Christoph Kitzler in Tel Aviv: auf die Frage, hat Israel jetzt noch weitere Beweise vorgelegt? Wir waren es nicht.
Also es gibt weiterhin eigentlich drei Beweislinien, die hier gefahren werden. US-Präsident Biden hat übrigens die israelische Version bestätigt, hat gesagt, er habe auch eigene geheimdienstliche Erkenntnisse. Das eine ist Luftaufnahmen, wo man halt sozusagen sich die Explosionen anguckt. Da wird gesagt, übrigens auch von Zeugen, die wir im Gazastreifen gehört haben, dass der Krater ein anderer ist, als den man von israelischen Luftangriffen kennt. Also Leute aus dem Gazastreifen sagen auch, das war etwas anderes. Das zweite sind Filmaufnahmen von Kameras, die zeigen, dass zum Zeitpunkt der Explosion gerade eine Raketensalve abgefeuert wird auf Israel. Und da ist es natürlich wahrscheinlich oder möglich, dass eben eine dieser Raketen eine Fehlzündung hatte und fehlgegangen ist. Und das Dritte ist, man hat auch vorgelegt ein abgehörtes Telefonat, wo sich zwei Hamas-Leute eben über eine fehlgezündete Rakete unterhalten. Das alles deutet darauf hin, dass die israelische Version zumindest mehr unterfüttert ist. Die Hamas hat keine weiteren Beweise vorgelegt. Die haben sich in den letzten Tagen und Stunden eher darauf konzentriert, die Stimmung anzuheizen. Es gab ja in der arabischen Welt auch viele Proteste, auch im Westjordanland. Aber es deutet einiges darauf hin, wir können es aber nicht in letzter Hinsicht belegen.
Israel ist jetzt damit einverstanden, dass über den Grenzübergang Rafah, Ägypten-Gazastreifen, Hilfsgüter in den Gazastreifen gebracht werden. Wann rollen die LKWs?
US-Präsident Biden, der hat auf dem Rückflug zurück in die USA, er war ja gestern bei Staatschef Sisi in Ägypten, gesagt, wahrscheinlich erst am Freitag, da müssen noch Straßen repariert werden. Israel hatte ja auch diesen Grenzübergang bombardiert. Das ist so, dass auf der ägyptischen Seite inzwischen hunderte Lkw vorgefahren sind und dass da sozusagen die Hilfsgüter in großer Zahl bereitstehen. Erstmal sollen 20 rübergelassen werden. Das ist, wenn man es ehrlich sagt, ein Tropfen auf den heißen Stein. Denn es sind ja in den letzten Tagen und Stunden ja Hunderttausende aus dem Norden in den Süden des Gazastreifens gekommen, um sich da etwas mehr in Sicherheit zu bringen. Denen fehlt es an allem, an Wasser, an Strom, an vor allem medizinischen Versorgungsgütern, um die vielen Verletzten zu behandeln. Und auch Nahrung wird knapp im Gazastreifen. Viele Menschen waren ja schon vor diesem Krieg auf Nahrungsmittellieferungen angewiesen.
Sie waren gestern Abend noch am Gazastreifen von israelischer Seite. Was haben Sie da beobachten können?
Wir haben ganz deutlich gehört, wie die israelische Artillerie Geschosse abfeuert auf Ziele im Gazastreifen. Und dann war das natürlich eine bisschen gespenstische Situation. Gerade wenn man schon in Gaza war, dann sieht man einen wunderbaren Sonnenuntergang und immer wieder Rauchsäulen aufsteigen. Also die Zerstörung, die es da gibt. Und wenn wir dann eben mit den Menschen, die dort sind, sprechen, die uns dann erzählen, wie groß das Ausmaß der Zerstörung ist, dass tausende Gebäude inzwischen nicht mehr stehen und dass viele Menschen dort wirklich in den Trümmern hausen, dann ist das wirklich eine gespenstische Szenerie gewesen.
Jan-Christoph Kitzler aus Tel Aviv. Wir kommen zu dem Überblick über die wichtigsten Themen an diesem Donnerstagmorgen. Kann ein Betätigungsverbot der Hamas in Deutschland dabei helfen, Ausschreitungen bei Anti-Israel-Demos zu verhindern? Der nordrhein-westfälische Innenminister Herbert Reul, CDU, hat sich hier im Deutschlandfunk skeptisch gezeigt.
Das hilft ja nur in den Fällen, wenn der Anmelder von Hamas ist. Wenn der Anmelder irgendeine Person ist und sie können den nicht der Hamas zuordnen, ist das auch sinnlos. Also ich bin sehr dafür, dass die Bundesregierung alles prüft, was zu prüfen ist, um solche Institutionen gar nicht erst auf deutschen Straßen stattfinden zu lassen. Das ist schon klug, nur man darf sich nicht davon versprechen, damit wir das Problem gelöst, weil die Menschen, die sich so unmöglich verhalten, ja weiter da sind. Und deswegen, ich bin immer vorsichtiger bei so einfachen Lösungen, weil in der Regel ist alles gar nicht so einfach.
Seit langem wird spekuliert, ob die linken Politikerin Sarah Wagenknecht eine neue Partei gründet. Jetzt will sie wohl ernst machen. Kommenden Montag könnte das Ganze offiziell werden. Jörg Münchenberg.
Ende September wurde beim Amtsgericht Mannheim ein Verein namens BSW für Vernunft und Gerechtigkeit angemeldet. Das Kürzel BSW soll dabei für Bündnis Sarah Wagenknecht stehen. Laut Spiegel will Wagenknecht zunächst den Verein öffentlich vorstellen. Dazu sei auch eine Art Programmentwurf vorgesehen, verbunden mit einem klaren Ausblick auf die Parteigründung, heißt es weiter. Linken Fraktionschef Dietmar Bartsch kritisierte inzwischen in der Rheinischen Post die sich abzeichnende Parteineugründung als unverantwortlich angesichts der gesellschaftlichen Situation und der Lage der Linken.
Der frühere SPD-Bundesvorsitzende und langjährige Ministerpräsident von Brandenburg, Matthias Platzeck, hat lange geschwiegen, nachdem er seinen Job beim Deutsch-Russischen Forum niedergelegt hat, den Vorsitz. Hier in unserer Sendung heute Morgen räumte er ein, Fehler gemacht zu haben in seiner Russlandpolitik.
Bei genauerem Hinschauen hätte man wahrscheinlich schärfer und klarer sehen können, welche Entwicklungsrichtung dort genommen wird. Das ist manchmal auch so, wenn man sehr viel selber da ist. Andere sind da zu anderen Schlüssen gekommen, sehr viel mit Menschen redet. Übrigens auch Menschen kennenlernt, die ich bis heute sehr schätze, dass man dann vielleicht an Einschätzungsvermögen auch ein Stückchen verliert. Ich habe die russische Brille aufgehabt, Herr Meurer, weil das hing auch damit zusammen, dass ich Vorsitzender des Deutsch-Russischen Forums war und nicht Vorsitzender des Deutsch-Polnischen Forums. Dann liegt das ja ein bisschen in der Natur der Dinge auch.
Im US-Repräsentantenhaus gibt es weiterhin keinen Speaker. Der Republikaner Jim Jordan ist als Kandidat erneut durchgefallen. Katrin Brandt.
Im zweiten Wahlgang fehlten dem Republikaner noch mehr Stimmen, um Vorsitzender des Abgeordnetenhauses zu werden. 22 Mitglieder der Fraktion verweigerten ihm ihre Zustimmung. Viele von ihnen finden den ultrakonservativen Jordan zu extrem in seinen Ansichten und seinem Auftreten. Jim Jordan will offenbar nicht aufgeben, sondern im Rennen bleiben. Er wird von Donald Trump unterstützt. Ob es einen dritten Wahlgang geben wird, ist noch offen. Einige Abgeordnete suchen nun parteiübergreifend nach einem Ausweg. Eine Möglichkeit könnte sein, dem amtierenden Vorsitzenden mehr Macht zu geben, damit das Haus wieder arbeiten kann.
Der Rat der Europäischen Zentralbank hat die sogenannte Vorbereitungsphase für den digitalen Euro beschlossen. In etwa 5 Jahren soll der digitale Euro kommen. Bundesbankpräsident Joachim Nagel glaubt und sagte hier im Deutschlandfunk, er hält das für einen Erfolg.
Der digitale Euro wird die Nutzung von digitalem Geld deutlich vereinfachen. Für viele ist es ja oft sehr schwer übersehbar, wenn ich zum Händler gehe, welches der digitalen Zahlungsinstrumente kann ich nutzen. Und man darf eins nicht vergessen, beim digitalen Euro wird es sich dann um ein gesetzliches Zahlungsmittel handeln. Das heißt, die Akzeptanz bei den Händlern wird sehr hoch sein und das wird entsprechend dann auch gutiert werden von den Konsumenten. Und da bin ich mir sicher, das wird uns sehr helfen dabei, den digitalen Euro am Ende zu einem Erfolgsmodell zu machen.